Herzlich willkommen bei ESV im Dialog. Sie sehen und hören recht. Heute Episode 20 mit dem Thema die europäische Regulierung der Kryptowerte. Als meinen Gast begrüße ich Dr. Johannes Meyer von der Philipps-Universität in Marburg. Herr Meyer ist dort akademischer Rat auf Zeit. Gleichzeitig ist er Herausgeber des Handbuchs MiCA. Dieses Werk ist am 3. März 2025 im Erich-Schmidt-Verlag erschienen und wir werden uns über die Regulierung von Kryptowerten innerhalb der EU unterhalten. Herr Meyer, einen lieben Gruß nach Marburg.
Grüße Sie, Herr Preis, einen lieben Gruß nach Berlin. Schön, Sie wiederzusehen und zu hören.
Ich freue mich auch und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich wieder mal bereit erklärt haben, ein Interview zu geben. Steigen wir doch gleich in dieses relativ komplexe Thema ein. Es geht um die sogenannte Market in Crypto Asset Regulation. Auch bekannt als MiCA, regulierte die EU als wohl erster Gesetzgeber weltweit die sogenannten Kryptowerte. Damit will die EU wohl nicht nur Rechtssicherheit schaffen, sie will wohl auch ein Werbe- und Investitionsprogramm für die europäische Finanzwirtschaft aufsetzen. Ob das gelingt, wissen wir noch nicht. Es gibt aber sicher positive Tendenzen. So nahm die Kapitalisierung der digitalen Finanzinstrumente laut Statista in den letzten Jahren innerhalb der EU deutlich zu. Sie stieg im Zeitraum von 2020 bis 2024 von Ausgangspunkt etwa 2 Milliarden Euro im Jahr auf knapp 13 Milliarden Euro. Herr Dr. Meyer, was sind denn überhaupt Kryptoassets?
Ja, der Begriff der Kryptoassets beziehungsweise in der deutschen Version der MiCA der Kryptowerte ist ein sehr zentraler Begriff dieser Verordnung. Und in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 5 ist die Definition von Kryptowerten enthalten. Eine Begriffsbestimmung, die zum Inhalt hat, dass der Kryptowert eine digitale Darstellung eines Werts oder eines Rechts ist, der beziehungsweise das unter Verwendung der Distributed Ledger Technologie oder einer ähnlichen Technologie elektronisch übertragen oder gespeichert werden kann. Wie wir sehen, es ist eine sehr weite Definition. Erforderlich dafür ist eine digitale Abbildung von Rechten und Werten. Also der Gegenstand der Abbildung muss keiner rechtlichen Einkleidung unterliegen. Es reichen auch Werte. Und die Krypto, schon bereits vor der MiCA hatte ja die Rechtswissenschaft und die Praxis unterschiedliche Arten von Token herausgearbeitet. Diese allgemeine Unterscheidung hatte zum Inhalt, dass es Anlagetoken gibt, also die sogenannten Investment-Token, zu denen die Security- und Equity-Token zusammengefasst wurden, Currency-Token, also die Zahlungstoken oder die Währungstoken, die Utility-Token oder die hybriden Formen von diesen Token. Diese Token können alle grundsätzlich unter die Definition von Kryptowerten der MiCA zusammengefasst werden, denn die Definition, die der europäische Gesetzgeber gegeben hat, ist sehr weit. Erforderlich eine digitale Darstellung von Werten und Rechten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist erforderlich die Verwendung der DLT-Technologie oder einer vergleichbaren Technologie. Der Gesetzgeber, der europäische Verordnungsgeber verfolgt hier den Grundsatz der Technologieneutralität. Das bedeutet, dass auch zukünftige noch zu etablierende Technologien grundsätzlich der MiCA zugänglich sind, sofern sie mit der DLT-Technologie normativ vergleichbar sind. Erforderlich dafür werden solche die DLT-Technologie kennzeichnenden Merkmale wie der Informationsspeicher, die Verwendung von Konsensmechanismen, eine dezentrale und synchrone Struktur. Und man sieht, also dieser zentrale Begriff der Kryptowerte in der MiCA ist sehr weit gefasst. Er hat einen sehr minimalen Tatbestand, weshalb auch die Regulierung sehr weit greifen dürfte. Und auch die Technologieneutralität der MiCA macht dieses Regelwerk auch für zukünftige Technologien bereit. Man sieht, der europäische Gesetzgeber geht hier ziemlich weit vor.
Jetzt höre ich oft was von sogenannten vermögenswertreferenzierten Token Und die unterscheiden sich jetzt von anderen Kryptowerten, zum Beispiel in Geldtoken. Wie muss man sich den Unterschied vorstellen?
Die Mika folgt nicht der allgemeinen Unterscheidung, wie wir sie bislang in der Wissenschaft und in der Praxis kannten, sondern die Mika unterscheidet zwischen sogenannten vermögenswertereferenzierten Token, den E-Geld-Token oder E-Money-Token genannt, und den anderen Token, die weder vermögenswertereferenzierte Token sind oder die E-Geld-Token. Die vermögenswertereferenzierte Token, wie dieser sperrige Name schon sagt, sind Token, die auf einen außerhalb des Netzwerks, außerhalb der DLT liegenden Wert oder ein liegendes Recht Bezug nehmen. Diese vermögenswertereferenzierten Token zeichnen sich dadurch aus, dass es eben einer Vermögensreferenz bedarf außerhalb des Netzwerks, und demnach unterfallen den vermögenswertereferenzierten Token die extrinsischen Token, also die nicht aus sich selbst heraus einen Wert bilden, wie das bei den Zahlungstoken der Fall ist, sondern einen außerhalb des Netzwerks liegenden Wert referenzieren.
Also der Bitcoin wäre dann nicht vermögenswertreferenziert, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der Bitcoin ist ein Currency-Token, so wird der genannt. Der ist tatsächlich intrinsisch, der bildet seinen Wert aus dem Angebot und Nachfrage. In der Tat, die Bitcoins können nicht unter vermögenswertreferenzierten Token zusammengefasst werden, weil sie ja aus sich selbst heraus einen Wert bilden. Die Bitcoins können aber auch nicht als E-Geld-Token zusammengefasst werden, denn der Bitcoin an sich bildet ja einen Wert. Dagegen erfordert die Definition der Mika, dass es bei E-Geld-Token um einen Token handelt, der eine Vermögensreferenz zu einer, und jetzt kommt die Einschränkung der Mika, zu einer einzigen amtlichen Währung darstellt. Und das ist der Bitcoin in seiner klassischen Ausgestaltung nicht. Deswegen sind die Bitcoins tatsächlich quasi als die bekanntesten, sagen wir mal, Coins, weder vermögenswertreferenziert noch E-Geld-Token, sondern sie unterfallen und im Auffangstatbestand der anderen Token als die vermögenswertreferenzierten Token und E-Geld-Token. Und weil sie quasi in diesen Auffangstatbestand fallen, unterliegen sie grundsätzlich auch, sagen wir mal, weniger streng regulatorischen Anforderungen, als das dies bei vermögenswertreferenzierten und der E-Geld-Token der Fall ist.
Kommen wir mal zu den Unternehmen, die betroffen sind. Was muss denn als Voraussetzung, damit ich überhaupt Kryptodienstleister bin und reguliert werde?
Diese Zulassungsvoraussetzungen als Kryptowertedienstleister sind in der Mika speziell geregelt, in Artikel 59 fortfolgende der Mika. Und dort haben wir einen Grundsatz quasi des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt. Grundsätzlich dürfen die Kryptowerte und Kryptowertedienstleistungen nicht angeboten werden, und dann macht der europäische Gesetzgeber quasi eine Ausnahme, sofern diese Person, und dann regelt den Artikel 59, sofern diese Person nicht eine juristische Person ist oder ein anderes Unternehmen, das als Anbieter von Kryptowertedienstleistungen zugelassen wurde, oder es sich um ein Kreditinstitut, ein Zentralverwahrer oder eine Wertpapierfirma handelt. Also wir sehen, die Kryptowertedienstleistungen können angeboten werden, grundsätzlich von Kreditinstituten, Zentralverwahrern, Wertpapierfirmen oder sonstigen juristischen Personen, die, und das ist eine wichtige Voraussetzung, gewerblich mit dem Handel beziehungsweise mit Kryptowertedienstleistungen beschäftigt sind. Und was erfordert denn eine Gewerblichkeit? Die Gewerblichkeit erfordert, wie wir das ja bereits auch im deutschen Recht kennen, eine auf Dauer angelegte planmäßiges Anbieten von Kryptowertedienstleistungen. Es können grundsätzlich nur juristische Personen als Kryptowertedienstleister angesehen werden, wobei in dieser Hinsicht auch der europäische Verordnungsgeber in Artikel 59 Absatz 3 eine Möglichkeit schafft, dass auch andere Unternehmen Kryptowertedienstleistungen anbieten können. Erforderlich dafür ist aber, dass die Rechtsform dieser Anbieter ein vergleichbares Schutzniveau für den Verbraucher gewährleistet, wie das bei den juristischen Personen der Fall ist. Das ist eine sehr, sagen wir mal, deutsche gesellschaftsrechtliche Problematik, nämlich diese Unterscheidung zwischen juristischen und natürlichen Personen als zwei Pendants. Und dann haben wir in der deutschen Gesellschaftsrechtsdogmatik noch die sogenannten Personenhandelsgesellschaften, also eine Vorform von juristischen Personen, die aber nicht, sagen wir mal, von den Gesellschaftern sich in der Weise verselbstständigt haben, wie das bei den juristischen Personen der Fall ist. Ich meine damit die OHG, offene Handelsgesellschaft, oder die KG, also die Kommanditgesellschaft. Diese Unternehmen, diese Rechtsformen können aus meiner Sicht auch ein vergleichbares Schutzniveau für Verbraucher gewährleisten wie juristische Personen. Bei der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts wird das bezweifelt, sofern natürlich eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gewerblich entsprechend ihrem Gesellschaftszweck Kryptowertedienstleistungen anbietet, so können sie, sofern die Art und Umfang der gewerblichen Tätigkeit ein Niveau erreicht, dann sind sie sowieso als offene Handelsgesellschaften einzustufen. Bei, sagen wir mal, kleine gewerbetreibenden Gesellschaften des bürgerlichen Rechts wird das dann schon sehr problematisch sein. Problematisch ist auch in diesem Zusammenhang die sogenannte Decentralized Autonomous Organization, die sogenannte DAO. Das ist eine neue Form der Gesellschaft. Im deutschen Recht wird darüber diskutiert, welche Rechtsform das überhaupt ist, und die wohl herrschende Meinung nimmt hier eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts an. Und ob eine DAO als Kryptowertedienstleister eingestuft werden kann, wird man wahrscheinlich, und so dann dafür plädiere ich auch, nach denselben Prinzipien zu lösen wissen, wie wir bislang auch zwischen der offenen Handelsgesellschaft und der kleingewerbetreibenden GbR unterschieden haben. Also resümierend kann man sagen, Kryptowertedienstleistungen können nur von bestimmten Organisationen und Unternehmen angeboten werden, und diese Unternehmen sind ihrerseits auch eine bestimmte gesellschaftsrechtliche Rechtsform haben. Man sieht, der europäische Verordnungsgeber möchte jedenfalls zu diesem Zeitpunkt die Kryptowertedienstleistungen nur bei bestimmten Organisationen überlassen.
Wäre es nicht sinnvoll, wenn man jetzt sagt, OHG oder Aktiengesellschaften, das an einem bestimmten Haftkapital auszumachen? Ich meine, Verbraucherschutz bedeutet ja, dass wir eine Haftungsmasse brauchen, wenn mal was schief gehen sollte. Wenn ich jetzt sehe, ich habe eine AG mit ein paar Millionen Grundkapital, ist das doch schon was anderes, als wenn ich da vielleicht eine OHG habe, wo ich möglicherweise die Einzelgesellschafter habe, die haften, aber da ist ja möglicherweise auch nicht allzu viel zu holen. Also das weiß man ja immer nicht, ne?
Ja, in der Tat. Also das sind ja auch wahrscheinlich die Überlegungen gewesen, warum der europäische Verordnungsgeber die Kryptowertedienstleistungen nur bestimmten Rechtsformen und nur bestimmten Unternehmen überlassen hat, nämlich die Möglichkeit und Umfang der Haftung. Das steckt eindeutig hinter diesen Überlegungen. Es ist aber nicht nur quasi die Haftung, sondern auch die Bildung dieser Vermögenswertreserven, die wir für bestimmte Arten von Token brauchen, also Absicherungs- und Sicherungsmechanismen für den Kunden der Kryptowertedienstleistung. Genau das ist die Überlegung, die der europäische Verordnungsgeber da hatte. Vielleicht in der Zukunft, wenn wir quasi besser einschätzen können, wie risikobehaftet der Handel und die Kryptowertedienstleistungen sind, können wir dann vielleicht auch die Anforderungen etwas absenken. Das werden wir auch sehen. Das Phänomen und der Handel mit den Kryptowerten ist ja, wenn wir auch schon gewisse Erfahrungen damit gesammelt haben, ist doch ein sehr recht neues Phänomen.
Wir hatten es schon angesprochen, Ihr Handbuch, Anfang März erschienen, Handbuch Mika im Erich-Schmidt-Verlag. Was zeichnet das Werk denn aus, aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht zeichnet das Werk erstmal die Auswahl dieser Publikationsform. Ich hatte mich dafür entschieden, ein Handbuch herauszugeben zu Mika und nicht einen Kommentar. Der Kommentar zeichnet sich ja dadurch aus, dass Vorschrift für Vorschrift kommentiert wird aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das ist eine sehr deutsche Publikationsform. Und aus meiner Sicht eignet sie sich sehr gut für deutsche Gesetze. Damit können wir sehr gut umgehen. Bei der Mika wollte ich einen System bezogene Zusammenstellung hinbekommen, eben nicht Vorschrift für Vorschrift, sondern Thema für Thema. Ich würde sagen, diese Herangehensweise zeichnet dieses Handbuch aus. Das Handbuch ist knapp 1200 Seiten lang und betrifft alle möglichen, alle wichtigen Themenfelder. Es handelt sich um ein aus meiner Sicht sehr breites Handbuch, aber ein Handbuch, was eindeutig in die Tiefe geht. Und gerade diese Tiefe ist sehr notwendig für die rechtliche und die wirtschaftliche Praxis mit den Kryptowerten. Andererseits, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt und auch sehr wichtige Eigenschaft dieses Handbuchs, wir bleiben nicht im nationalen und im europäischen Rechtsrahmen verhaftet, sondern das Handbuch enthält in seinem letzten, aber sehr breiten Artikel rechtsvergleichende Perspektiven, und zwar mit den wichtigsten Finanzmärkten der Welt. Damit meine ich die Vereinigten Staaten, damit meine ich Asien und insbesondere China und Singapur. Damit meine ich aber auch die sonstigen europäischen Akteure außerhalb der Europäischen Union, und zwar Schweiz, Liechtenstein und die Türkei. Und diese grenzüberschreitenden Einblicke, diese Einblicke in die rechtsvergleichende Wissenschaft, das ist auch ein sehr wichtiges und bedeutendes Charakteristikum dieses Handbuchs.
Verstehe. Und welche Zielgruppen wollen Sie ansprechen oder haben Sie vor Augen?
Wir haben im Grunde genommen alle Zielgruppen, die sich mit Kryptowerten und ihrer rechtlichen Einordnung, dem Aufsichtsrecht, dem Zivilrecht, dem Kapitalmarktrecht, die sich damit beschäftigen. Damit meine ich natürlich die Praktiker in den Kanzleien, in den Ministerien, in den Unternehmen. Damit meine ich natürlich die Rechtswissenschaft. Damit meine ich aber auch natürlich die Justiz, die immer mehr sich mit den Kryptowerten beschäftigen muss, wie auch die obergerichtlichen, mittlerweile auch teilweise die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zeigen. Also dieses Handbuch ist im Grunde genommen an alle gerichtet, die sich in wirtschaftlicher, aber vor allen Dingen in rechtlicher Hinsicht mit den Kryptowerten beschäftigen. Und ich hoffe, dass dieses Handbuch auch einen sehr wichtigen Beitrag für die Erleichterung der Anwendung des Kryptorechts leistet.
Da gehe ich mal von aus. Wichtig ist natürlich auch die zu erwartende Praxis der BaFin. Da kann man dann jetzt noch gar nicht zu viel zu sagen, weil das alles noch Neuland ist. Aber das Handbuch geht doch sicherlich auch darauf schon mal ein, oder?
Auf jeden Fall. Wir beobachten ganz genau und ganz scharf, welche rechtlichen Entscheidungen und welche rechtlichen Definitionen die BaFin im Hinblick auf die zentralen Begriffe der MiCA gibt. Wir lesen alle Veröffentlichungen, die sogenannten Merkblätter der BaFin, und haben diese sehr weit und breit implementiert in unsere Beiträge. Ich bin mir sicher, kein einziges Dokument der BaFin, was verfügbar ist, wovon wir Kenntnis haben, ist nicht eingearbeitet worden. Das kann schon gar nicht passieren. Alle Materialien, die BaFin zur Verfügung gestellt hat, zur Einordnung von den Kryptowertedienstleistungen, von den Kryptowerten, den aufsichtsrechtlichen Anforderungen, all diese Unterlagen sind eingearbeitet. Und ich glaube, unser Handbuch wird auch für die BaFin einen Leitfaden darstellen zur Ausgestaltung ihrer noch teilweise unbekannten Praxis, aber sicherlich bald bekannt werdenden Praxis.
Okay, das wäre eine sinnvolle Wechselwirkung. Jetzt haben wir die EU die ganze Zeit im Vordergrund gehabt. Wo steht denn die EU im Vergleich zu anderen Ländern? Wir haben es vorhin schon angesprochen, da wären China, USA und natürlich auch die Schweiz. Wo sehen wir die EU?
Ja, die EU sehe ich in diesem Zusammenhang ganz vorne. Und zwar deshalb, weil mit dieser Verordnung der europäische Gesetzgeber ein sehr rechtssicheres Fundament schafft. Sicherlich ist die MiCA in vielen Hinsichten nicht perfekt. Es wird Änderungsbedarf und Ergänzungsbedarf geben. Teilweise sind auch viele Fehler passiert worden bei der Verabschiedung von MiCA. Also da sind auch Übersetzungsfehler dabei gewesen. Aber der europäische Verordnungsgeber gibt einen Rahmen für die Kryptowertedienstleistungen und Kryptowerte. Und zwar einen breiten, einen sicheren Rahmen. Der europäische Verordnungsgeber versucht quasi mehr oder weniger eine vollständige Regulatorik zu schaffen. Dass ihm das nicht perfekt gelingt und gelingen kann, ist klar. Aber der hat diesen Vorstoß gewagt. Da sind die anderen Rechtsordnungen auf der Welt doch noch nicht so weit. Es gibt viele Gesetzgebungsvorhaben in anderen Ländern. Es gibt auch teilweise Gesetzgebungsakte, die schon verabschiedet wurden. aber einen, sagen wir mal, einen breiten, vollständigen, breiten Rahmen für die Kryptoregulierung, das hat bislang keine Legislatur geschafft, bis auf die Europäische Union. Wir sind gerade dabei, das zu bewerten, und da gibt es sicherlich auch sehr viel Kritik. Aber positive Entwicklung ist, dass die Europäische Union ein solches Wagnis eingegangen ist und versucht hat, einen rechtssicheren Rahmen zu schaffen. Wahrscheinlich mit dem Hintergrund, die Kryptowertedienstleistungen und Kryptowerte so gut wie möglich und so viel wie möglich nach Europa zu holen.
Zum Abschluss noch eine ganz kurze Frage, ein bisschen lustig. Ich habe in den Medien letztes Mal gehört, dass Bitcoin verboten werden soll. Ich habe es nicht richtig gelesen oder habe geglaubt, ich habe nicht richtig gelesen. Wie ordnen Sie das ein? Ist das wohl ein April-Scherz oder eine andere Kategorie?
Also für die Europäische Union kann ich mit einer deutlichen Sicherheit sagen, dass ich das als April-Scherz einstufe. Ich glaube nicht, dass Bitcoin in der Europäischen Union verboten werden wird. Jedenfalls gibt es dafür überhaupt gar keine Anzeichen. Für die anderen Rechtsordnung kann ich nicht sprechen.
Herr Mayer, vielen Dank für dieses informative Gespräch. Ich freue mich dann vielleicht schon wieder auf unser nächstes Interview. Mal sehen, was wir machen. Schöne Grüße zurück nach Harburg.
Herr Preis, vielen Dank für das schöne und konstruktive Gespräch und auch für das Interesse gegenüber der MiCA und der Kryptoregulierung. Vielen herzlichen Dank und schöne Grüße wahrscheinlich in auch ein sehr sonnigen Berlin.
Ja, im Moment noch. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja,
Wiedersehen.
Das war eine neue Ausgabe der Reihe ESV im Dialog. Sie hören und sehen recht.